Gesundbar, ein Podcast der Selbsthilfe Kiebel Staumann. Selbsthilfeaktiven möchten wir eine Stimme geben, denn sie sind echte Expertinnen an der Basis. Ein beeindruckendes Ehrenamt aus eigener Betroffenheit. Lebensmutig sind sie durch schwierige Zeiten gegangen, um ihre Gesundheit und Lebensqualität bestmöglich zurückzugewinnen. Jede Menge Erfahrung, interessante Erlebnisse, wichtige Informationen, Tipps und so manchen Trick haben sie im Gepäck. Also lasst uns Ideen teilen, Netzwerke aufbauen, miteinander lachen und aktiv sein, Neues ausprobieren und wohlfühlen, denn gemeinsam geht einfach vieles leichter. Das ist Selbsthilfe pur. Offen für alle, die Rat suchen, zeitnah immer da, unbürokratisch und auf Wunsch auch anonym. So manchen Schatz gibt es in der Selbsthilfe noch zu entdecken. Kommt doch einfach mit und lasst euch in den Episoden unserer Gesundbar überraschen. Herzlich willkommen in der dritten Folge unserer Gesundbar. Ich bin Martina Bartels und leite die Selbsthilfe Kiebel Staumann. Heute habe ich einen echten Selbsthilfe-Experten zu Gast. Ich begrüße ganz herzlich Sven Eggers, der mittlerweile 3 Selbsthilfegruppen zum Thema Depression und Ängste auf den Weg gebracht hat. Hi Sven, ich freue mich sehr, dass du da bist.
Hallo Martina, vielen Dank für die Einladung. Das ist das erste Mal für mich, dass ich so einen Podcast mache.
Dann lass uns doch einfach ganz locker starten, Sven. Mich interessiert ja immer, wie Menschen überhaupt den Weg in die Selbsthilfe finden. Wie war das bei dir?
Also bei mir hat es tatsächlich sehr lange gedauert. Begonnen hat es natürlich mit der Erkrankung 2005. Damals hatte ich eine Panikattacke während der Autofahrt und bin mit dem Notarzt oder beziehungsweise mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gekommen. Nach mehreren Panikattacken dann den Weg zu meiner damaligen Hausärztin gesucht.
Was hast du zuerst vermutet?
Also zuerst hatte ich so die Klassiker Herzinfarkt vermutet und diese Panik, also Luftnot, Hyperventilieren, das ist auch so ein klassisches Symptom von einer Panikattacke. Dass man also befürchtet Kontrollverlust und man wird ohnmächtig. Damals war es natürlich erstmal eine Krankschreibung und auch Abklären von körperlichen Ursachen. Also ich bin zu verschiedenen Ärzten gegangen, zum HNO-Arzt, zum Internisten und, um erstmal für mich sicher zu gehen, dass alles soweit in Ordnung ist. Und meine damalige Hausärztin hat dann, nachdem ich schon fast ein halbes Jahr am Stück krankgeschrieben bin, gesagt, so jetzt wird's Zeit. Und dann bin ich damals in eine Klinik gekommen für Somatologie. Hämatoforme Störung, so nannte sich das.
Hattest du in der Zeit auch noch Angst oder Panikattacken?
Ja, also in der Zeit war ich komplett krankgeschrieben. Ich konnte also meine Tätigkeit nicht mehr ausüben. Ich habe damals im Außendienst gearbeitet, somit war also auch das ständige Autofahren gar nicht mehr möglich. Medikamente hatte ich bekommen zur Beruhigung damals. Aber jetzt ein klassisches Antidepressivum, das kam erst später. Das war 2006, da war ich dann 29.
Wie hat deine Umwelt darauf reagiert?
Ich habe eine relativ gute Familie. Meine Familiensituation ist wirklich gut und hatte da schon, sag ich mal, Unterstützung. Aber im Freundes- und Bekanntenkreis, ich hatte mich auch ein bisschen zurückgezogen, war da ein bisschen weniger Verständnis.
Nach einem halben Jahr bist du dann in die Psychiatrie gekommen. Konntest du das annehmen?
Also ich muss sagen, damals zu dem Zeitpunkt konnte ich das eigentlich noch nicht annehmen. Ich habe mir zwar vielleicht eingeredet, dass es ja nach dem Klinikaufenthalt besser ist, aber es war tatsächlich, es hat sehr lange gedauert, bis das in meinem Kopf angekommen ist.
Wie lange warst du dort?
Ich war 8 Wochen dort und wurde nach 8 Wochen auch arbeitsunfähig entlassen und bin anschließend in die psychiatrische Tagesklinik, um so, sag ich mal, den Alltag wieder zu erlernen, die Tagesstrukturen zu verbessern, war nochmal 6 Wochen in der Tagesklinik.
Welche Diagnose war das dann konkret?
Also meine Erstdiagnose war Angst- und Panikstörung und Agoraphobie, also sprich, ich hatte relativ Angst bei großen Menschenmengen, Ansammlungen. Also ich sag mal, so ein klassisches Fußballspiel, sowas war nicht mehr möglich für mich.
Und danach warst du wieder fit und konntest arbeiten?
Leider nicht, nein. Das hatte ich zu dem Zeitpunkt gedacht. Also ich habe meine berufliche Situation hat sich dann verändert. Also ich habe die Außendiensttätigkeit aufgegeben und bin quasi in den Innendienst gewechselt. Und auch dort habe ich gemerkt, es ging zwar besser, aber es waren andere Probleme. Also es waren nicht nur diese klassische Panikattacken, die in den Abständen ein bisschen kürzer geworden sind. Ich hatte auch in der Klinik gelernt, damit umzugehen. Aber die Angst und dann die im Anschluss auftretende Depression ist dann stärker geworden.
Dann brauchtest du weitere Hilfen.
Genau. Also im Anschluss hatte ich dann eine klassische Psychotherapie, damals Verhaltenstherapie gesucht, wo ich dann einen Termin einmal in der Woche hatte. Und ja, da war ich ein ganzes Jahr dann.
Und dann warst du immer noch nicht in der Selbsthilfe.
Zu dem Zeitpunkt habe ich auch gar nicht gewusst, dass es das gibt. Also mein Ziel war es natürlich, wieder sofort in die Arbeit zu kommen und mich möglichst wenig mit dieser Erkrankung zu beschäftigen. Ich habe es damals teilweise verdrängt, dass ich Probleme habe und halt auch Schamgefühle hatte, das zu erzählen. Also so wie ich jetzt heute spreche, hätte ich damals überhaupt nicht sprechen können.
Wolltest gerne wieder arbeiten und hast dann auch tatsächlich einen Arbeitsversuch gemacht, oder?
Mehrere Arbeitsversuche bei verschiedenen Firmen, auch tatsächlich verschiedene Tätigkeiten. Es ist immer wieder gescheitert durch Krankheitsphasen, auch depressive Episoden und in der Probezeit, die habe ich dann teilweise nicht überlebt in den Firmen.
Wie lange dauerte das dann, bis du tatsächlich mal irgendwo gehört hast, es gibt Selbsthilfegruppen? Wer hat dich auf den Weg gebracht?
Also ich war in der Zwischenzeit noch einmal in der Klinik und erst danach, nach dem zweiten Klinikaufenthalt, hatte ich dann davon gehört. Also da haben mich Klinikteilnehmer auch darauf aufmerksam gemacht, dass es sowas gibt. Und dann habe ich damals im Internet recherchiert und bin dann im Internet auf das Peter-Ranzer-Haus gestoßen. Genau. Und das war dann, ich glaube, im Jahr 2018.
Das heißt, du bist wirklich erfahren. 6 Jahre Selbsthilfe.
Kann man so sagen,
gut, ja. Und dann bist du erstmal, hast dich angemeldet für eine Selbsthilfegruppe. Wie war das dein erstes Treffen oder hattest du ein Gespräch vorab?
Ich wurde eingeladen, also so ein Kennenlerngespräch. Und sie hat natürlich erstmal gefragt, dass ich meine Vita so mal kurz erzähle, um zu schauen, ob es auch passt, ob ich da überhaupt richtig bei ihr bin. Und, dann wurde ich eingeladen zu der ersten Gruppensitzung.
Kannst du es noch erinnern, als du das erste Mal dorthin gegangen bist? Du hast gesagt, du hattest auch Schamgefühl und hast dich sehr zurückgezogen und dann sollst du in eine Gruppe gehen. Das ist ja nun eine ganz schöne Herausforderung.
Auf jeden Fall, ja. Ich kannte natürlich schon Gruppentherapieangebote von den stationären Aufenthalten und von der Tagesklinik. Also ich hatte mir in etwas schon vorgestellt, wie das so ist. Aber natürlich die Angst, wenn man in der Klinik ist, ist man manchmal nicht direkt vor Ort. Man kennt die Leute nicht. Also bei mir war auch die Angst, Mensch, ich komme in einen Raum und da sind vielleicht Leute, die mich kennen. Und denen muss ich jetzt erzählen, wie es mir geht. Das ist schon eine große Hürde.
Kennen aus anderen Zusammenhängen. Also du triffst vielleicht auf alte Bekannte, die ein ähnliches Problem haben. Was wäre so schlimm daran gewesen? Ihr sitzt doch dann eigentlich alle in einem Boot.
Man sitzt in einem Boot, in einem geschützten Raum. Es ist überhaupt nichts Schlimmes dabei, es ist nur der Gedanke im Kopf.
In Selbsthilfegruppen gibt es ja bestimmte Vereinbarungen. Was gab es damals bei euch in der Gruppe für Vereinbarungen?
Also die Hauptregel ist eigentlich in jeder Gruppe die Verschwiegenheit. Also alles, was in der Gruppe erzählt wird, bleibt auch in der Gruppe. Es werden nach außen hin keine Namen genannt oder keine Diagnosen, Erkrankungen und sowas. Das nicht. Es kommt natürlich auch schon vor, dass sich Leute in der Gruppe kennenlernen, die sich außerhalb der Gruppe treffen. Das ist natürlich super positiv, wenn man dadurch soziale Kontakte gewinnt. Aber es ist ein geschützter Raum und das wird auch von jedem akzeptiert.
Das ist selbstverständlich eigentlich.
Ja.
Und wie lange warst du dann in der Selbsthilfegruppe?
Also ich bin bis 2021 in der Selbsthilfegruppe, also 3 Jahre gewesen und habe dann 2021 quasi die erste eigene Gruppe gegründet.
Das war ja in Corona schon.
Das war in Corona, genau.
Wie kamst du darauf, jetzt gründe ich mal eine eigene Gruppe? Dafür braucht man doch eine ganze Menge Mut.
Diesen Mut habe ich auch teilweise innerhalb der Gruppe bekommen und ich habe ja auch damals gemerkt, dass der Bedarf so groß ist und hatte auch ein gutes Gefühl dabei, vielleicht was Gutes zu tun.
Und dann hast du deine Selbsthilfegruppe verlassen oder bist du in der anderen noch geblieben?
Ich bin in der anderen noch geblieben, habe das quasi parallel gemacht. Also ich bin einmal quasi als Gast in der Selbsthilfegruppe gewesen und einmal als Moderator, genau.
Finde ich eine ganz, ganz besondere und tolle Entwicklung. Du kennst dann Selbsthilfe von der Pike auf an. Das finde ich sehr beeindruckend. Ich habe ja am Anfang schon verraten, dass du 3 Selbsthilfegruppen mittlerweile hast. Die erste Selbsthilfegruppe, wie ist die dann genau entstanden? Hast du dann mit allen auch erstmal ein Erstgespräch geführt? Also ganz klassisch das ganze Programm einmal abgerollt?
Die Kontaktaufnahme war immer so, also entweder man konnte mich erreichen per E-Mail oder direkt über das Haus, in dem wir uns treffen, das Peter-Ranzer-Haus. Und die Leute, die da eine Anfrage gemacht haben, hinterlassen entweder ihre E-Mail-Adresse oder ihre Telefonnummer. Und ich vereinbare dann telefonisch oder per E-Mail entweder ein Erstgespräch. Das geht halt auch in Präsenz. In Corona-Zeiten haben wir das natürlich immer telefonisch gemacht und da wird dann erstmal abgeklärt, ob das passen würde, ob auch beide Seiten davon sozusagen profitieren und dann muss ich erstmal den Menschen kennenlernen.
Gab es das auch schon mal, dass du gedacht hast, das wäre nicht das geeignete Angebot?
Das gibt es hin und wieder immer mal. Leute, sag ich mal, sind teilweise sehr verzweifelt, weil sie vielleicht auf der Suche nach einem Therapeuten sind und stoßen dann im Internet auf die Selbsthilfegruppe und denken, dann bewerbe ich mich quasi da auch mal und brauche das andere dann eventuell nicht. Mhm. Und genau das ist leider, was die Selbsthilfegruppe natürlich nicht bieten können. Wir sind alles selbst Betroffene, sprechen über unseren Erfahrungsaustausch, aber wir sind halt keine ärztliche oder therapeutische Expertise.
Wenn Teilnehmende kommen, ist es wichtig, dass die mit einer Diagnose kommen?
Es ist vorteilshaft, sage ich es jetzt mal so. Jemand, der noch nicht beim Arzt gewesen ist oder der überhaupt noch keine therapeutischen Erfahrungen hat, den rate ich eigentlich immer erstmal, sich dort Hilfe zu holen. Ich weiß, dass es schwierig ist, dass die Wartezeit sehr lange ist. Aber bevor quasi die Sachen nicht abgeklärt sind, auch die körperlichen Sachen, ist es schwierig, jemanden so in die Gruppe zu holen.
Angst und Depression, wie hängt das zusammen?
Das hängt relativ häufig zusammen. Ich sag mal, der Klassiker ist, wenn man so einen stationären Aufenthalt hat und dann seinen Abschlussbericht sieht, dann wird man feststellen, dass man meistens immer mehr als eine Diagnose hat. Und die Frage ist halt auch immer, was war zuerst da? Also bei einigen Menschen, so wie bei mir zum Beispiel, war erst die Panik und Angst und die Depression hat sich daraus entwickelt. Und bei anderen Menschen ist es genau umgekehrt, dass die Depression zuerst da ist und daraus sich dann Ängste, das können ganz, ich sag mal, Zukunftsängste sein, ganz verschiedene Arten von Ängsten können das sein. Also das hängt schon häufig zusammen.
Und in Corona-Zeiten, wie habt ihr euch da treffen können? Das war ja wenig oder habt ihr euch auch mal online getroffen?
Also online haben wir uns nicht getroffen. Das war noch sehr in den Kinderschuhen, sage ich jetzt mal. Jetzt sind wir ein bisschen vorbereitet. Sollte das nochmal kommen, was wir nicht hoffen, werden wir das auch online machen. Aber wir haben uns quasi telefonisch kontaktiert und halt auch per E-Mail.
Und dann wurde das ein bisschen lockerer mit Corona. Also ich kriegte dann irgendwann die Anfrage von dir. Ich habe jetzt die nächste Selbsthilfegruppe am Start. Der Bedarf ist da und es soll eine Männergruppe sein.
Genau. Also es hat mir so viel Spaß gemacht und zeitlich konnte ich mir das auch erlauben und habe mir es auch zugetraut. Und es waren damals tatsächlich mehr Männer als Frauen auf dieser Warteliste, sodass ich gesagt habe, Mensch, ich mache mal eine reine Männergruppe.
Äußert sich die Depression oder Ängste anders bei Männern oder haben Männer ganz eigene, besondere Themen? Habt ihr da so Sachen, wo ihr sagt, das würde ich ungern teilen, wenn hier jetzt auch noch weibliche Teilnehmende wären?
Also das gibt sicherlich einige Männer, die da große Schwierigkeiten haben. Also gerade, sag ich mal, dieses Schamgefühl, das ist häufig bei Männern sehr stark ausgeprägt und da fühlen Männer unter sich doch sehr wohl. Also Themen, wenn mal das so sein sollte, dass es relativ still ist, was eigentlich so gut wie nie vorkommt, ist es auch mal so, dass ich so ein gewisses Repertoire schon an Sachen aus dem Netz gesammelt habe, was man alles machen kann. Also wir hatten letztens zum Beispiel das Thema Mut, wir haben auch immer das Thema Angst allgemein und halt auch Zukunftsstrategien, wie wir in Zukunft besser mit den ein oder anderen Situation umgehen. Das, was in der Politik oder in der Welt so vor sich geht, das macht sehr vielen Menschen Angst. Und die wissen nicht, wie sie damit in Zukunft umgehen sollen oder wie sie sich selbst davor schützen können.
Gibt es dann bestimmte Strategien, die man mitnehmen kann? Was habt ihr da auf Lager?
Oh, da haben wir einiges auf Lager. Was jetzt für mich beispielsweise gut tut, kann für einen anderen auch kontraproduktiv sein. Mhm. Also hauptsächlich ist erstmal, dass man demjenigen Mut zuspricht, dass er das überhaupt einmal ausprobiert. Danach ist man ja immer klüger. Man weiß im Anschluss, ob es dann gut gelaufen ist für einen oder nicht. Und so muss quasi jeder für sich selber seinen eigenen Weg finden. Aber halt die Ideen, die kommen von den anderen Teilnehmern. Und das ist so wertvoll. Man kommt manchmal nicht auf die einfachsten Sachen. Und sobald man in der Gruppe sich austauscht, denkt man, okay, das könnte ich mal ausprobieren.
Wie moderierst du eine Gruppensitzung?
Ja, also erstmal so eine kleine Vorstellungsrunde wollte ich gerade schon sagen. Vorstellen müssen wir uns nicht, außer es ist natürlich ein neuer Teilnehmer oder Teilnehmerin da. Dann ist es schon so, dass wir auch uns kurz mal gegenseitig vorstellen. Aber wenn wir im geschlossenen Kreis sind, wo sich jeder kennt und wir treffen uns immer 14-tägig, ist es so, dass wir kurz erzählen, was so in den letzten 2 Wochen passiert ist. Nicht alles, was passiert ist, sondern nur so prägnante Sachen, was gut war, was nicht so gut war. Und das Entscheidendste ist natürlich, wie geht's einem jetzt? Und habe ich vielleicht auch eine Frage mitgebracht. Also auch, ich gebe den Teilnehmern quasi auch so eine kleine Hausaufgabe immer mit. Bitte überlegt euch, ob ihr irgendeine Frage habt, die ihr stellen könnt.
Und dann geht ihr mit den Themen in die Diskussion. Kommt da denn richtig so eine Diskussion auch auf?
Ja, also es hängt natürlich auch vom Thema ab. Nicht jedes Thema ist für jeden interessant, aber wir versuchen immer so eine Schnittmenge zu finden, dass wir das Interessanteste rauspicken.
Es ist ja auch manchmal so, dass es jemand nicht gut geht an dem Tag oder irgendetwas Besonderes passiert ist, eine besondere Belastung. Wie reagiert ihr darauf?
Also wir haben mittlerweile wirklich ein gutes Gespür füreinander, gerade die Teilnehmer, die natürlich schon länger da sind. Und in dieser Eröffnungsrunde, wo jeder kurz was von sich preisgibt, stellen wir das schon immer ganz genau fest, ob da jemand ist, der jetzt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit braucht, ja, sag ich mal. Und dann widmen wir ihm ein bisschen mehr Zeit natürlich auch. Also das Ziel, was ich immer gehabt habe, ist, oder auch in Zukunft habe, dass die Teilnehmer immer mit einem besseren Gefühl aus der Gruppe rausgehen, als sie reingekommen sind.
Das ist wichtig, dass die quasi geschlossen wieder rausgehen und nicht mit irgendeiner offenen Wunde.
Genau.
Okay, das heißt, ihr bohrt auch in der Selbsthilfe nicht tiefer, sondern ihr seid euch schon sehr bewusst, wo die Grenze ist zur Therapie.
Genau, das ist wichtig, dass du das auch sagst. Natürlich fragen wir mal nach, weil es gibt ja auch manchmal Verständigungsschwierigkeiten und stellen nochmal eine Frage. Aber sobald jemand nicht mehr möchte oder ein Zeichen gibt, akzeptieren wir das.
Also ihr seid echte Profis im Miteinander. 14-tägig trefft ihr euch. Reicht das überhaupt aus?
Also es hat sich gezeigt, wir hatten auch teilweise mal wöchentlich schon gemacht. Das war damals noch zu dem Zeitpunkt, wo ich zwei Gruppen hatte. Das war tatsächlich zu viel. Also das hat einige Teilnehmer auch schon ein bisschen unter Stress gesetzt.
Sind bei euch auch noch Teilnehmende berufstätig?
Ja, also das ist bunt gemischt, muss ich sagen. Also wir haben Leute, die sind berufstätig. Meine Gruppen finden ja immer abends statt. Da ist das Interesse von den Leuten, die noch im Beruf sind, auch sehr hoch. Aber ich habe auch Leute, die in der Erwerbsminderungsrente sind oder die halt auch schon längere Zeit krankgeschrieben sind.
Also das scheint bei euch ein ganz lebendiges Zusammentreffen dann auch zu sein. Macht ihr auch mal was privat zusammen? Dann nehmt ihr mal etwas gemeinsam?
Das hat sich tatsächlich entwickelt. Also in dem ersten Jahr haben wir es nicht gemacht. Da mussten wir uns alle noch so gegenseitig beschnuppern, sage ich mal. Aber jetzt, wo wir uns schon länger kennen, ist es so, dass wir jetzt schon im Sommer mal einen Grillabend gemacht haben. Und tatsächlich letztes Jahr haben wir auch so ein kleines, ich sag mal, Weihnachtsfest gemacht. Da sind wir alle essen gegangen. Das war gut, ja.
Dann riefst du mich an und sagtest, ich habe schon wieder eine Selbsthilfegruppe.
Ja.
Das war, ich glaube, ich weiß nicht genau, war das vor Weihnachten noch? Ich glaube,
ja, letztes Jahr im November.
Der Bedarf ist so hoch und die soll Donnerstag sein. Und dann suchten wir nach einem Namen. Diese Gruppe, die heißt nun Deprido. Oder?
Genau. Ja, genau. Deprito, genau.
Und ist eine gemischte Gruppe.
Das ist auch eine gemischte Gruppe.
Und jetzt hast du drei Gruppen.
Genau.
Ist das nicht ein bisschen viel? Wann muss ich mir denn Sorgen um dich machen? Also du hast ganz am Anfang ein bisschen was erzählt, auch so vom Burnout.
Ja, also ich muss auch auf mich aufpassen. Das ist auch gut, dass du das sagst. Ich muss mich ständig daran selber erinnern. Aber drei Gruppen, das traue ich mir zu. 14-tägig ist das gut für mich zu schaffen. Und die Anfragen, die natürlich zwischenzeitlich kommen, das kostet auch ein bisschen Zeit. Solange es mir noch Freude bereitet und ich positive Seiten da empfinde, mache ich das weiter auf jeden Fall.
Und dann im November mit dieser dritten Gruppe ist es mir dann auch endlich gelungen, dich zu überzeugen, tatsächlich auch die Selbsthilfeförderung in Anspruch zu nehmen. Dann hast du das erste Mal einen Antrag gestellt bei der GKV Selbsthilfeförderung Schleswig-Holstein. Ist das so schwierig gewesen? Ich meine, ich habe dich ja dabei begleitet. Ich
genau.
Mache das aus dem FF.
Ja, also für mich war es am Anfang schon eine Hürde, muss ich sagen. Aber du hast mich da ja sehr gut unterstützt. Und im Nachhinein nochmal herzlichen Dank dafür.
Gerne.
Ja, das ist eine schöne Sache, ja.
In der Selbsthilfe ist es immer wichtig, dass man eigentlich kein Geld mitbringen muss. Selbsthilfe ist tatsächlich kostenfrei, sowohl für die Gruppenleitung, Gruppenvertretung, als auch natürlich für die Teilnehmenden. Die Krankenkassen und Krankenkassenverbände, die schätzen die Selbsthilfe wirklich sehr.
Genau, also das ist das Schöne. Mir war das am Anfang auch gar nicht so bewusst, denn hat das noch mehr Hand und Fuß und man bekommt so ein bisschen was zurück. Das ist vollkommen super.
Prima, nun bist du in der Selbsthilfeförderung. Vielleicht machst du noch mal was sagen zur Gruppengröße. Erzähl noch mal, sind das mittlerweile 15 Teilnehmende oder wie darf ich mir das vorstellen?
Ja, theoretisch könnte ich so viel schon aufnehmen, aber das wäre zu groß. Also wir haben damals gestartet 8 bis 10. Wir sind jetzt teilweise 12 Teilnehmer. Das liegt daran, weil natürlich mal jemand krank ist oder mal absagt. Mhm. So, dass wir aber tatsächlich nie mehr als 10 Leute sind.
10 ist aber auch schon eine ganze Menge. Ja. Ich selber würde auch empfehlen, höchstens 12 feste Teilnehmende, sodass sich so eine Gruppe gerade bei psychischen Erkrankungen immer so zwischen 6, 8, 10 Teilnehmenden bewegt. Sodass tatsächlich auch alle die Möglichkeit haben, zu Wort zu kommen und man da einfach nichts vergisst.
Genau. 2 Stunden treffen wir uns immer und die Zeit, die ist ja natürlich, die geht sehr schnell vorüber.
Und in deinen Selbsthilfegruppen ist das Besondere, dass jede Gruppe bei dir einen eigenen Chat in unserer Selbsthilfe-App Kiebes Stormann hat und der auch nur zugänglich ist über eine 4-stellige PIN, die du vergibst.
Genau. Ich bin der Admin und lade dann die Teilnehmer ein, also so, dass auch nur die Leute, so wie du eben schon sagtest, die den PIN haben, in die Gruppe kommen können.
Was kommuniziert ihr dort? dort in dem Chat?
Natürlich kann sich jeder dort melden, wenn es ihm nicht gut geht. Es ist aber auch so, dass wir Veranstaltungen, Termine, also was jetzt hier in der Umgebung stattfindet, posten. Jeder kann auch gerne ein Feedback geben. Ich versuche da immer so drauf zu achten, dass das Ganze natürlich im Rahmen bleibt, aber das läuft sehr gut.
Also ihr tauscht euch aber nicht intensiv aus über Befindlichkeit.
Das versuchen wir möglichst in Gruppe dann zu besprechen.
Eine Krisenanfrage kann an dich persönlich gestellt werden, dafür bist du auch offen.
Ich bin schon ganz gut vernetzt, sage ich mal, hier in der Umgebung und habe sehr viele Adressen, an die man sich wenden kann und sehe mich dann so ein bisschen als Rolle des Vermittlers.
Also du versuchst nichts selber zu lösen und bist dir auch da immer der Grenzen einfach bewusst.
Ja.
Ne? In unserer Selbsthilfe-App, da haben wir zum Beispiel ja auch eine interaktive Krisenhilfe. Ist das den Teilnehmenden auch bekannt?
Mittlerweile ja. Also wir haben am Anfang der App natürlich erstmal ausprobiert, was man alles machen kann. Also die App ist ja sehr vielfältig. Also nicht nur, dass wir diese Chat-Funktion da haben, sondern halt diese Punkt aktuelles, wissenswertes, Veranstaltungen werden da ja auch genannt.
Immer über 300 bis 400 aktuelle Veranstaltungen und viele sind natürlich auch zum Thema psychische Gesundheit. Auch das UKSH hat immer ganz, ganz tolle Hybridveranstaltungen sogar. Auch da macht deine Teilnehmenden gerne immer noch mal drauf aufmerksam.
Also es fanden in der Vergangenheit ja auch ein paar Veranstaltungen statt, die genannt worden sind in der App, wo nicht nur ich Teilnehmer war, sondern halt auch viele Leute von meiner Gruppe und die ich denn da getroffen habe. Und das war ein sehr schönes Gefühl.
Und wir haben natürlich auch die interaktive Krisenhilfe. Ist das auch etwas, wo Teilnehmende von dir mal reinschauen, mal sagen, da hätte ich zumindest was, da könnte ich anrufen, zum Beispiel bei der Telefonseelsorge. Oder es gibt ja auch noch weitere Möglichkeiten, dort nochmal Hilfe zu suchen.
Auf jeden Fall ist das eine Möglichkeit.
Nun wirklich als Experte für drei Gruppen. Was ist Ziel einer Selbsthilfegruppe oder wer bestimmt das Ziel?
Also das Ziel bestimmt jeder für sich selber, aber es ist aktiv werden, kann man so als Hauptpunkt natürlich sagen. Also die Menschen gerade bei Depressionen und Ängsten leben häufig sehr zurückgezogen, teilweise alleine und trauen sich halt nicht viele Dinge auszuprobieren. Und das Ziel ist halt mutiger zu werden, den Alltag zu strukturieren und Dinge auszuprobieren. Die Förderung halt quasi der Eigeninitiative, so das kann man sagen, das ist das Ziel.
Was kann ich aus so einer Gruppensitzung mit nach Hause nehmen?
Also als erstes ist immer so das Gefühl, man ist nicht alleine mit der Situation. Man hat Leute, die einen verstehen, wo man nicht von Anfang an alles erklären muss. Also man hat Verständnis, aber trotzdem Leute, die einen motivieren können und sagen, Mensch, probier das mal aus oder hast du das schon mal gemacht? Jeder ist daran interessiert, dass es ihm besser geht.
Ich kann mir vorstellen, wenn ich in der Einsitzung einen Tipp bekommen habe, mit einem Blumenstrauß nach Hause gegangen bin und wenn ich dann in die nächste Sitzung wieder komme, dass ich schon ganz motiviert auch komme und sage, Mensch, ich habe das vielleicht ausprobiert und das hat ein bisschen geholfen.
Ja.
Wenn das solche Prozesse einfach anregt, ne?
Genau, das ist auch das, was mich so erfreut an der Selbsthilfe, dass man ein positives Feedback bekommt und das strahlt halt auf die anderen Teilnehmer über. Und das saugen die auf wie ein Schwamm teilweise, das ist super.
Hört sich gut an. Selbsthilfe ist tatsächlich Aktivierungsprozesse in Gang bringt durch ganz simple menschliche Zuwendung.
Genau, also das hätte ich auch nie gedacht damals, dass so dieses soziale Miteinander so wertvoll ist.
Sven, ich danke dir für diese interessanten Einblicke, die du uns in die Selbsthilfe bei Depressionen und Ängsten gegeben hast. Ich bin mir sicher, dass du damit Ratsuchenden echt Mut gemacht hast, mal einen Blick in die Selbsthilfe zu wagen, denn da gibt es eigentlich nur etwas zu gewinnen. Dir und deinen Selbsthilfeaktiven in den Gruppen wünsche ich weiterhin von Herzen gutes Gelingen. Und falls du mal eine Frage hast oder Unterstützung brauchst, du weißt ja, dann bin ich sehr, sehr gerne für dich da.
Ja, herzlichen Dank nochmal für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut, heute hier zu sein. Ganz locker und ich freue mich auf das Ergebnis.
Alle Selbsthilfeangebote findet ihr mit direkten Kontakt- und Treffpunktdaten unter www.kiebes-stormann.de. Und in unserer Selbsthilfe-App einfach in den Stores laden, Selbsthilfe suchen und bei uns auch interaktiv finden. Wir freuen uns drauf, euch kennenzulernen. Für heute sagen wir erstmal Tschüss und freuen uns auf ein nächstes Mal mit euch in unserer Gesundbar.